BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre und grüß Gott, sagt Hermine Kaiser zu unserem Ratsch heute, wo es um eine Künstlervilla geht. Die Villa Gasteiger in Holzhausen bei Utting am Ammersee. Und diese Künstlervilla hat eine ganz wunderschöne Geschichte, von der hören wir heute noch mehr. Und seit einigen Jahren ist sie auch ein schöner Ort, um dort etwas Wunderbares zu machen, nämlich zu heiraten. Über die Villa Gasteiger hören wir sehr viel, auch über die Künstler, die dort gelebt haben und über all diese Hochzeiten, die in den letzten Jahren stattgefunden haben. Und da ist jede anders. Ein Hochzeitsratsch ist es heute bei mir zu Gast, ist Stefan Schreiter, ist der Kastellan von der Villa Gasteiger. Und von dem hören wir gleich die Geschichte und vieles andere mehr, wie Hochzeiten früher waren, wie sie jetzt sind und wie schön es ist, zu heiraten. Herzlich willkommen, Stefan Schreit, der Kastellan von der Villa Gasteiger. Habe die Ehre.
Habe die Ehre. Guten Morgen.
Was ist denn ein Kastellan?
Ein Kastellan ist jemand, der sich um eine Villa oder um ein Schloss oder um in diesem Fall um ein Künstlerhaus kümmert. Das heißt, der muss es in Ordnung halten, der muss es aufsperren, der beaufsichtigt die Alarmanlage und betreut die Gäste, die kommen und in diesem Falle auch die Hochzeitsgäste.
Über die Villa Gasteiger habe ich, muss ich zugeben, und ich beschäftige mich gerne mit Künstlerkolonien in Bayern und mit Künstlerinnen und Künstlern, hatte ich, bis eine Freundin mir erzählt hat von einer Hochzeit, die dort stattgefunden hat, von ihrem Sohn, nie zuvor etwas gehört. Und habe ich gesagt, da möchte ich so gerne drüber ratschen, weil das eine ganz faszinierende Geschichte und ein ganz schönes Stück bayerische Kulturgeschichte ist. Was ist denn die Villa Gasteiger?
Ja, die
Sie haben auch Fotos dabei, müssen wir auch gleich erklären.
Ja, die Villa Gasteiger ist wirklich eine schöne Geschichte und ein Stück Kulturgeschichte. Es ist das Künstlerhaus oder das Wohnhaus, das Sommerwohnhaus, die Sommerresidenz von Matthias Gasteiger und Anna-Sophie Gasteiger gewesen. Es wurde um die Jahrhundertwende geschaffen. Die haben sich dieses Grundstück 1902 erwerben können. Damals recht günstig, weil die Bauern diese leicht feuchten Wiesen, die am See gelegen liegen, nicht verwenden konnten für ihre Landwirtschaft und haben dann diese Grundstücke verkauft. Damit konnte der Matthias Gasteiger das günstig erwerben und 1908 wurde dann das Wohnhaus darauf errichtet. Und das war die Sommerresidenz der beiden.
Also die Sommerfrische, die man damals gehabt hat in diesen Kreisen.
Die Sommerfrische, genau. Sie war ja Kunstmalerin, hat hauptsächlich Blumenbilder gemalt und hat den Garten nach ihren Wünschen und Vorstellungen angelegt und hat somit den ganzen Sommer über malen können. Also sie hat ab Frühjahr, ab März, April, wenn die ersten Tulpen und Osterglocken da waren, hat die malen können, bis spät in den Herbst rein, bis die letzten Herbstblumen noch geblüht haben, hat sie da gemalt und ist mit ihrer Staffelei im Salon oder im Garten gestanden. Mhm.
Wobei damals Frauen als Malerinnen nicht anerkannt waren, sondern eher so belächelt wurden. Das war einfach nur ein Hobby für gebildetere Damen.
Ja, so war es bei ihr bestimmt auch. Sie hat den Matthias Gasteiger in einer privaten Malschule kennengelernt. Er hat diese Malschule zusammen mit dem Julius Exter gehabt in der Nähe von Dachau. Und damals mussten ja Frauen auf private Malschulen gehen, weil sie eben nicht auf die Akademie durften. Sie war eine damals ausgelassene, lustige, fröhliche Frau. Die sind damals auch bei diesen Kursen, Malkursen zum Baden gegangen, haben Feste gefeiert. Und so hat sie den Matthias Gasteiger vermutlich um den Finger gewickelt und kurze Zeit später auch geehelicht.
Da stand das Haus aber noch nicht. Das haben sie dann gemeinsam erworben oder gemeinsam aufgebaut.
Da stand das Haus noch nicht. Die Hochzeit war um einiges früher und das Haus, wie gesagt, das Grundstück wurde 1902 erworben und dann ein paar Jahre später gebaut und auch in Abschnitten gebaut. Es wurde erst der Mittelteil gebaut, die sogenannte Bauernstube, in der auch heute die Hochzeiten stattfinden. Und immer wenn die Familie oder wenn das Ehepaar Geld hatte oder von den Schwiegereltern Geld bekommen hat, dann haben sie einen Anbau angeboten. setzt nach links ein Salon und nach rechts ein dann Schlafzimmer.
Also so stückerlweise ist diese Villa überhaupt zur Villa geworden, von einem Häuschen zu einer Villa. Ist auch so ein schöner Baustil, den man eigentlich auch so wie am eigentlich nur fast am Ammersee sieht. Das ist mit sehr viel Holz. Vielleicht beschreiben Sie es am besten.
Ja, es gibt diesen Mittelteil, das ist sehr viel Holz, ja, oben es gibt einen Balkon nach vorne raus zur Ostseite, man hat von dem Haus aus die Blickachse direkt nach Andex, man sieht also durch, über das Grundstück, über den See, gegenüber ist dann Andex liegend, das schaut auf die Villa runter. Und wenn man vor dem Haus steht, links ist der Salon, der ist im Jugendstil oder Münchner Jugendstil gehalten. Und rechts ist es der Anbau, das war das Schlafzimmer, das ehemalige. Da geht der Bach direkt unter dem Haus durch. Über dem Bach wurde eine Platte gelegt und da geht der Bach unten durch, weil sie das als frische Luft wollten oder vielleicht das Plätschern hören wollten. Also nach heutigen Regeln mit Feng Shui würde man das nicht mehr so bauen, aber damals war es wahrscheinlich schick oder interessant oder lustig.
Das war dann aber dann der Hauptwohnort von diesem Künstlerpaar.
Nein, der Hauptwohnort.
Das war immer die Sommerfrische.
Das war die Sommerfrische. Das Haus ist im Winter so gut wie nicht bewohnbar. Das war es auch früher nicht. Es gibt nur einen Kachelofen in der Bauernstube und im Salon einen offenen Kamin. Also es war das reine Sommerhaus.
Gemütlich.
Der Hauptwohnort war in München, Nymphenburg, Neuhausen. Da haben sie gewohnt.
Also ein klassisches Künstlerehepaar. Als ich auf die Trambahn gewartet habe, um hier ins Funkhaus zu kommen, hat mich ein deutsches Touristenpaar angesprochen und gesagt, Sie, wo ist denn dieser Stachus? Weil in München ist ja der Stachus gleich der Karlsplatz, was viele nicht verstehen. Und dann habe ich ihnen den Weg gewiesen, ist ja nicht weit weg vom Bahnhof, wo das Funkhaus auch steht. Und schon bringen sie mir eine Karte mit einem Bild vom Stachus. Und das hat mit Matthias Gasteiger zu tun.
Genau, am Stachus, jetzt in der Neuhauser Straße eigentlich, vor dem ehemaligen Karstadt Sporthaus, an der Ecke steht der Brunnen, das Brunnen Buberl. Der eigentliche Name ist Satyr und Knabe, aber die Münchner haben das damals dann umgetauft in Brunnen Buberl. Wie alles, genau.
Das ist der Satyr, der spuckt das Brunnen Buberl an und das ist eigentlich ein richtiges Wahrzeichen vom Münchner Stachus.
Ja, das ist den Brunnen hat er gemacht mit 21 und hat damals im Glaspalast in München die Ausstellung gewonnen und hat eine Medaille bekommen und so wurde er eigentlich berühmt. Die Stadt München hat dann den Brunnen gekauft. Und er wurde ursprünglich am Stachus aufgestellt, aber versteckt hinter einer Hecke, weil er hatte für damalige Zeit natürlich ein großes Makel. Und zwar ist der Bub nämlich nackt gewesen.
Und zwar pudelnackert.
Und zwar pudelnackert, was ein großer Anstoß bei der Bevölkerung hervorgerufen hat. Und der Münchner Polizeipräsident hat ihn auch aufgesucht und gesagt, er möchte umgehend den Bub anziehen.
Was bei einer Skulptur schwierig ist.
Was schwierig ist, oder ein Feigenblatt machen. Aber er hat das natürlich sehr geschickt umgangen. Er hat gesagt, der Brunnen gehört inzwischen der Stadt München. Die hat den gekauft und aufstellen lassen. Und es ist künstlerische Freiheit und damit darf nichts mehr verändert werden. Also insofern blieb der Bub nackt. Heute stört es natürlich kein Mensch mehr. Aber damals war ich skandalös.
Aber das war ja dann schon früh ein begnadeter Künstler, der Matthias Gasteiger, wenn er mit 21 Jahren so ein Kunstwerk schafft, erstens, zweitens in diesem damals legendären Münchner Glaspalast, der dann leider abgebrannt ist, was ja auch eine Tragödie war, schon ausstellen durfte und die Stadt München dann dieses skandalöse Werk aufgekauft hat.
Ja, er war wirklich begnadet. Er hat mit 13, knapp 14, hat er die Lehre in Wien gemacht als Steinmetz und Bildhauer. Und sein Lehrmeister hat damals schon erkannt, dass er große künstlerische Fähigkeiten hat und hat gesagt, er muss unbedingt nach der Lehre, nach der Ausbildung, muss er nach München gehen, auf die Kunstakademie, zu den bildenden Künsten gehen und muss sein Können weiterverfolgen oder sein Talent. Und wie gesagt, das hat er mit 21 hat er dieses Brunnenbuberl geschaffen und dann natürlich weitere Brunnen in München und Statuen, aber da kommen wir vielleicht später noch dazu. Und ja, war einfach guter Künstler.
Wenn mir jemand so wie Sie eben das erzählt, wie diese Zeit damals war in Bayern, da ist es für mich immer so eine kleine Zeitreise. Ich sehe das wie ein Film vor mir, wie sich dann Künstlerpaare zusammentun, am See feiern und einander inspirieren, auch zu neuen Werken. Das muss so eine faszinierende und spannende Zeit gewesen sein.
Ja, ich glaube, dass es sehr faszinierend und spannend war. Künstler waren natürlich immer ein bisschen anders. Es waren eben Künstler, vielleicht auch ein bisschen verrückt. Die haben auch ein bisschen anderes Leben geführt. Die haben Künstlerfeste gehabt. Es gab ja damals auch in München schon die berühmten Waisenfeste in Schwabing. Das waren ja auch Künstlerfeste ursprünglich. Und genauso war es natürlich bei Matthias und Anna Gasteiger und dem Freundeskreis, dass die am Ammersee Künstlerfeste gefeiert haben, abgehalten haben. Sie waren baden, sie waren vielleicht nackt baden. Und alles, was heute völlig normal ist, war natürlich damals außergewöhnlich, für die damalige Zeit außergewöhnlich. Aber Künstler hatten halt immer diesen Makel, naja, der spinnt eher besser.
Ist ein Künstler.
Ist ein Künstler, der spinnt ein bisschen, der kann das ruhig machen so.
Über die Familie Gasteiger unterhalten wir uns gleich weiter. Das hat ja auch mit der Geschichte der Villa zu tun, weil Anna-Sophie Gasteiger ist dann schon früh Witwe geworden und hat schauen müssen, dass sie dieses Haus mit ihrer Kunst hält und erhalten kann. Und darüber ratschen wir gleich weiter. Stefan Schreit bei mir zu Gast, Herr Kastellan von dieser berühmten, jetzt berühmten oder weniger berühmten Villa Gasteiger, von der wir heute ganz viel hören. Der Kastellan, mir gefällt diese Berufsbezeichnung so, von der Villa Gasteiger in Holzhausen bei Utting am beschaulichen Ammersee. Und dieser Villa ist viel geheiratet worden schon. In einem Jahr, glaube ich, waren es einmal sogar 222 Hochzeiten.
Ja, zu Anfangszeiten, da hat es meine Mutter noch gemacht, hat die Hochzeiten betreut, beziehungsweise das Museum, das Künstlerhaus, das war die Kastellanin.
Die Frau und Museum ist
Frau am Museum sozusagen.
Frau Schreit, wir grüßen Sie auch. Ich weiß, dass Sie gerne BR Heimat hören und habe die Ehre heute mit Ihrem Sohn. Dann grüßen wir Sie ganz besonders herzlich.
Na, da wird sie sich jetzt freuen. Ja, die hat Jahre gehabt mit 150, 170 und ein Jahr 200 oder 220 Hochzeiten. Und das war sie dann allerdings am Limit. Damals war es allerdings noch nicht so aufwendig wie heute, da ging das noch etwas einfacher vonstatten. Die Leute waren unkompliziert, das ist ja nur ein Standesamt, das ist ja an sich keine Fire Location, das ist ja nur ein Standesamt, wo man hinterher anstoßen kann. Man hat eine Stunde Zeit bei der Trauung, die Trauung dauert 15 bis 20 Minuten und anschließend hat man noch Zeit, um mit den Gästen anzustoßen und sich beglückwünschen zu lassen. Ja, aber inzwischen ist es auch schon eine aufwendige Geschichte
und
bei vielen.
Darüber unterhalten wir uns auch, wenn wir erst einmal von der Geschichte der Villa selbst gesprochen haben. Also es schien eine ausgelassene und sehr künstlerisch intensive Zeit gewesen zu sein, aber dann ist Matthias Gasteiger doch relativ früh gestorben und Anna-Sophie Gasteiger war dann alleine.
Ja, der hat natürlich schon mehr Schicksalsschläge verkraften müssen. Er hatte mit seiner ersten Frau, er hat nämlich eine erste Frau, gab es nämlich auch, die Bertha Schüssel. Die hat er zuerst geehelicht, 1894, da war er 23 Jahre alt. Die kam aus einem sehr gut situierten Haushalt und hat ihn auch dann unterstützt. Und hat auch einen Brunnen gekauft, damit er weiterarbeiten konnte. Mit dieser ersten Frau hatte er zwei Söhne, die leider beide, der eine ist mit einem Jahr schon verstorben, der zweite ist dann mit jungen Jahren im Ersten Weltkrieg gefallen. Also hat er da schon zwei Kinder verloren. Er hat sich, wie gesagt, dann von ihr scheiden lassen, beziehungsweise sie sich auch von ihm getrennt, weil natürlich auch durch sein Leben, wie er die Malschule hatte mit dem Exter und die mitbekommen hat, die Frau, dass da einfach auch Feste stattfinden und dass da eben eine damals noch Anna-Sophie Meyer auf dem Tablett ist, ist sie ausgezogen und zu ihren Eltern zurückgegangen und hat das quasi das Feld geräumt, würde man heute sagen. Und er wurde dann ziemlich schnell geschieden und hat dann die Anna-Sophie Meyer, dann hieß sie ja Gasteiger, geheiratet und hat mit ihr noch eine Tochter bekommen. Matthias Gasteiger ist 1871 geboren und 1934 am Herzinfarkt gestorben. Das heißt, seine Frau hat bis 1954 gelebt. Das heißt, sie hat noch 20 Jahre, hat die noch alleine weiter wirtschaften müssen und versuchen müssen, das ganze Imperium oder das Grundstück, das Haus in München, das Haus am Ammersee aufrechtzuerhalten.
Und da hat die wirklich einiges auf die Beine gestellt. Die, glaube ich, hat Kühe gehalten dort.
Das war die Schwester von Matthias Gasteiger, die Kühe gehalten hat. Die Anna-Sophie Gasteiger hat dann Entwürfe gemacht für Tapetenentwürfe, für Fliesen, hat ihre Bilder verkauft, die Vorlagen an Kalender. Es wurden sehr viele Kalender produziert. Damals mochten die Leute ja gerne was. Es war ja schon eine schwierige Zeit. Der Zweite Weltkrieg stand schon kurz davor. Und die Leute wollten Farbiges in der Wohnung. Die haben sich die bunten Kalender gekauft und Blumenkalender. Und ja, so hat sie sich durchgewurschtelt. Und die Schwester von Matthias Gasteiger, die hat oberhalb von dem Künstlerhaus, hat die das Wirtschaftsgebäude verwaltet und gehabt und hat eine Art, heute würde man sagen, Hobbylandwirtschaft. Damals war es vielleicht eine normale Landwirtschaft mit 2 bis 3 oder 4 Kühen, mit einer Ziege, mit einem Schwein, mit Hühnern. So hat die praktisch die Familie auch durch den Krieg gebracht, hat das Grundstück als landwirtschaftlichen Grund erhalten können. Und ja, so haben die zwei Frauen sich wahrscheinlich durchgewurschtelt mit meinem Opa an der Seite.
Was hat Ihr Opa für eine Rolle dort gespielt?
Mein Opa hat eine sehr witzige Rolle gespielt. Er war eigentlich Universitätsprofessor, hat mit meiner Oma in San Francisco gelebt, weil er da an der Uni war. Und ist dann 1933 zurück nach Deutschland gegangen, weil der Matthias Gasteiger seiner Schwester geschrieben hat, sie muss unbedingt zurückkommen. Es geht alles den Bach runter wirtschaftlich und sie muss das erhalten. Der Matthias Gasteiger war einfach der Künstler und der Lebenskünstler.
Ah, Ihr Opa war der Schwiegersohn von der... Nochmal.
Nein, der Opa war praktisch der Schwager von Matthias Gasteiger.
Jetzt habe ich es. Genau, der hat die Schwester geheiratet.
Genau, der hat die Schwester geheiratet. Und meine Oma ist dann damals schon schwanger mit meinem Vater und mit meinem Opa zurück nach Deutschland und hat ebenso die Familie wieder auf Vordermann gebracht oder durchgebracht oder unterstützt, auch finanziell unterstützt. Und
so kommt Ihre Verwandtschaft eigentlich mit Matthias
und
Anna-Sophie Gasteiger zustande. Genau, das wollte man bloß nicht am Anfang gleich erzählen, weil die Geschichte finde ich auch so schön, dass es in Familienhand geblieben ist, dieses Kleinod.
Genau, mein Vater war praktisch der Neffe von Matthias Gasteiger und von der Anna-Sophie Gasteiger und ich bin damit der Großneffe.
Was für eine schöne Familiengeschichte. Ihr Papa hat aber die alle noch kennengelernt, also
mein
die Anna-Sophie auf jeden Fall.
Hat die alle noch kennengelernt. Mein Papa ist in dem Jahr geboren, wie der Matthias Gasteiger gestorben ist, 1934. Aber meine Mutter kennt die Anna-Sophie Gasteiger noch, weil Anna-Sophie Gasteiger hat bis 1954 gelebt. Und meine Mutter kennt die noch, im Garten stehend mit Staffelei oder...
Da haben Sie auch ein schönes Foto mitgebracht. Eine richtige Künstlerin. Wir haben ja vorhin schon gesagt, die Künstlerinnen sind ja früher belächelt worden als Malweiber, so eben von der Dachauer Schule. Und da ist ein bezauberndes Bild von der Anna-Sophie Gasteiger, wie sie da steht vor ihrer Staffelei und ihre Blumenbilder malt.
Ja, eigentlich ganz einfach. Es gibt auch ein ganz bezauberndes Bild von den beiden, Matthias und Anna-Sophie Gasteiger, wie sie vor der Malschule in Dachau stehen mit dem Malkittel. Das sind wie lange Kleider eigentlich, weil die natürlich mit Ölfarben immer verschmiert waren und so weiter. Und damit ihre normale Kleidung zu schonen, hat man eben diese Malkittel angehabt. Und da stehen sie vor der Malschule. Das ist auch ein sehr schönes Bild.
Was ist denn in der Villa Gasteiger von Anna-Sophie und von Matthias Gasteiger noch erhalten? Weil Künstler, so wie im Münterhaus, wo dann das Treppenhaus, ich glaube, von Kandinsky bemalt wurde, in solchen Künstlerhäusern ist ja ganz viel auch Verstecktes, wenn sie sogar so Tapeten und Fliesen entworfen hat.
Also das Künstlerhaus beinhaltet natürlich sehr viele Werke von ihr. Es sind sehr viele Bilder ausgestellt, die auch gewechselt werden von der Staat oder die Schlösserverwaltung. Die ändern dann auch die Ausstellungen, hängt wieder andere Bilder auf. Es sind von ihm sehr viele Skulpturen da. Es sind Fotografien da von Grabmälern, die er gestaltet hat. Es ist Originalgeschirr noch da. Es ist die Originaleinrichtung da. Es ist... es gibt natürlich Wandtröge, Waschbecken, Marmorwaschbecken mit einem Schwanauslass, mit goldenen Wasserhähnen. Also es ist einfach schön zum Anschauen.
Wie schön Sie dann Ihr Zuhause auch gestaltet haben mit Ihrer Kunst, diese Künstler-Ehepaare oder Paare.
Ja, er hatte ja einen eigenen Steinbruch zeitweise in Südtirol. Den brauchte er für seine Skulpturen und für die Grabmäler. In Laas hatte er einen Steinbruch. Und da ist auch im Salon ist auch die Tür, die Türeinfassung, den Türstock, würde man, sagt man, ist auch mit diesem Marmorstein bzw. polierbarer Sandstein, sieht aus wie Marmor, eingefasst. Die Wandreliefs sind mit dem Stein verziert.
Man muss es halt wissen, um dieses zu sehen. Das erzählen Sie natürlich auch allen Besuchern, nicht nur den Hochzeitsgästen. Ist es ein lebendes Museum? Man kann die Villa regelmäßig besichtigen?
Genau, es ist ein lebendes Museum von April bis Oktober. Mhm. Jeden Sonntag von 2 bis 5 ist es geöffnet. Es gibt 2 Museumstage im Jahr vom Staat. Da ist dann der eine sogar kostenlos. Und da ist dann auch offen von 1 bis 5. Und man kann natürlich auch Sonderführungen buchen. Wenn man 10 Leute ist oder 15 Leute, kann man eine Sonderführung buchen, wenn man mich anruft. Und dann macht man einen Termin aus und kann dann eine spezielle eigene Führung haben.
Aber Ihr Papa hat da bestimmt so eine ganz großartige Kindheit gehabt, direkt am See in so einem verwunschenen Haus.
Ja, mein Vater hat, glaube ich, gibt sehr viele Kinderbilder und am See und mit auf der einen Seite Kühe hüten, auf der anderen Seite Dummheiten am See machen oder segeln oder Ruderboot fahren. Also es war schon so ein beides. Man hat natürlich die Pflicht gehabt, mitzuhelfen, Heu machen oder, ja, wie gesagt, die Tiere versorgen. Auf der anderen Seite natürlich auch in der Freiheit leben, den See, den Garten.
Die Lausbubengeschichten.
Die Lausbubengeschichten, genau, Freunde einladen und so weiter.
Aber andere Berühmtheiten waren auch zu Gast. Von der Geschichte, der Künstlergeschichte vom Starnberger See ist vielen vielleicht der Name Ricky Hallgarten bekannt.
Ja, Ricky Hallgarten war auch zu Gast. Die Gastherrgers waren mit dem Töni, dem gut befreundet. Der hat 2 Häuser weiter seine Villa gehabt.
Vom Simplicissimus, der
Töni. Genau. Wenn ein Künstler irgendwo war, dann haben sich natürlich mehr Künstler dazu gesellt. Dann haben die zusammengearbeitet, sich ausgetauscht, diskutiert, gefeiert und so weiter. Und so kam natürlich auch ein Herr Münzer nach Holzhausen oder Utting, Holzhausen, der Töni, der Erler hin. Und die haben aber auch Freunde gehabt, wie jetzt die Manns oder den Ricky Hallgarten, der mit den Manns sehr gut befreundet war, privat liiert war auch.
Der hat ja zu den Mann-Kindern gehört, zu den 6 Kindern von Katja und Thomas Mann.
Thomas Mann,
und daher ist er auch ein Begriff.
Genau.
Und der ist da auch ein- und ausgegangen.
Der ist da auch ein- und ausgegangen, genau.
Sie mögen Volksmusik sehr gerne, Herr Schreit. Sie hätten selber gern Hackbrett gespielt, haben
ja,
Sie vorhin erzählt.
Ja, jetzt tut es mir leid, als Kind oder als Jugendlicher hätte ich es natürlich ganz schrecklich gefunden. Und jetzt tut es mir manchmal leid, dass ich weder Hackbrett noch Akkordeon oder die Steirische gelernt habe. Und wenn ich es jetzt höre, aber das wahrscheinlich altersbedingt, dass man es dann gerne hört und gerne machen würde.
Ja, altersbedingt wären wir alle immer nostalgischer. Haben Sie ein Instrument dann gelernt überhaupt?
Nein, leider gar keins.
Kommt aus so einer Künstlerfamilie.
Aber ich singe gerne.
Hoffentlich gut.
Nein, nicht so gut. Ich singe auch nur, wenn ich alleine bin.
Aber Ihr Vater, der eben aus USA zurückkam in die Villa Gasteiger, Großvater, der war Universitätsprofessor, aber war eher ein analytischer Mensch. Das war kein Künstler.
Analytischer Mensch. Es gibt Fotografien. Meine Oma war ja die pragmatische. Ich kenne meine Oma eigentlich nur mit Jeans und mit Trainingshosen, weil die halt nur im Garten und im Stall gearbeitet hat. Und die hatte nur ein Kleid, wenn sie irgendwo am Wochenende mal oder eingeladen war. Und mein Opa, der kennt, gibt's nur Bilder, wo er mit beigem Anzug, mit Weste und Fliege dann auch so im Garten steht mit Rechen und Gabel und so Heu machen muss. Also es war ein sehr ungleiches Paar, sehr lustige Bilder oder Fotografien sind es von den beiden.
Aber die ungleichen Paare, das erleben Sie ja, wenn Sie die ganzen Hochzeiten begleiten, die ungleichen Paare halten manchmal am längsten zusammen. Sie haben ja auch erzählt von der Kindheit von Ihrem Vater. War der dann Künstler? Auch nicht?
Nein, also mir sind alle, die ganzen Nachkommen sind künstlerisch nicht sehr begabt, muss
Ach,
man
da
sagen.
Da ist ja genug
also,
Kunst von der Familie da.
Ist genug Kunst, es reicht noch für die nächste Generation auch noch sozusagen. Nein, also es kann bei uns keiner weder malen noch irgendwas modellieren, noch singen, noch... Keiner irgendwie.
Man müsste ja nichts Neues schaffen. Das Haus ist ja schon voll.
Das Haus ist voll mit Kunst, genau. So.
Wir haben während der letzten Musik uns unterhalten und haben beide festgestellt, wir gehen gerne auf schöne alte Friedhöfe. Und da ist ja auch Matthias Gasteiger präsent. Er hat ja auch Monumente geschaffen, Grabmäler.
Ja, er hat natürlich auch ein täglich Brot. gebraucht, um das Leben zu finanzieren, um seine Spinnereien in Anführungszeichen zu finanzieren. Und da hat er Grabmäler gemacht. Er hat zum Beispiel das Mooshammer Grab am Ostfriedhof. Das war ursprünglich eine andere Familie. Das war eine Familie Wendinger. Das Grabmal hat er gemacht. Er hat am Südfriedhof gibt es einige, zum Beispiel das Grab von der Familie Banzer. Das war eine Großgastronomenfamilie. Ein sehr monumentales Grab mit einer Platte eingelassen. Sehr schönes Grab. Es gibt am Westfriedhof Grabmäler, also verschiedene in München. Leider sieht man es nicht immer. Manchmal steht es ganz klein an der Seite oder hinten. Matthias Gasteiger, aber es ist nicht sofort zu erkennen.
Aber wenn man sich die Zeit nimmt, und Friedhöfe sind ja sehr kontemplative Orte, wo man wirklich in einer friedlichen Atmosphäre ist. Und wenn man sich die Zeit nimmt, dann sieht man eigentlich viel Verstecktes und viele Künstler. Aber Matthias Gasteiger war hauptsächlich in München präsent und es war ja nicht der einzige Brunnen mit dem Brunnenbuberl am Stachus.
Ja, er war wirklich hauptsächlich in München präsent. Zum Beispiel im Prinzregentengarten, im Garten des vom Theater, Prinzregententheater.
Also auf der Rückseite?
Auf der Rückseite, genau, hat er die Sitzbänke, die Vasen gemacht und den Brunnen. Das ist klein eingelassen oder eingraviert, sein Name natürlich. Dann bekannter ist vielleicht der Diana-Brunnen am Kufsteiner Platz. Der Kufsteiner Platz ist in Altbogenhausen unten, Pinzenauer Straße, Mauerkirchener Straße. Es war früher ein wunderschönes Ensemble mit einem schönen Gebäude, mit einem schönen Wohnhaus. Und davor stand dieser recht monumentale Diana-Brunnen. Jetzt leider wurde das Haus im Krieg zerbombt, der Brunnen hat es überlebt und jetzt ist ein relativ modernes Studentenwohnheim dahinter. Jetzt ist das Ensemble nicht mehr ganz so schön, aber der Brunnen steht noch genauso schön da wie...
Und der macht es schöner.
Und der macht es schöner, genau.
Aber das sind auch so die versteckten Kunstwerke. Wenn man mit offenen Augen durch eine Stadt geht, dann entdeckt man mehr.
Ja, es gibt dann beim Schürenbad, das ist ja auch sehr bekannt. Jeder Münchner kennt das Schürenbad. Am Sportplatz vom Schürenbad ist die Herkules-Statue. Die Herkules-Statue ist, das ist Herakles und Antonias, Trojas, stellt die da. Das ist eine wunderbare Ringergruppe. Und ja, so gibt es einiges zu sehen in München.
Schön, wenn man so einen Kunstlehrpfad eigentlich hat und sich mit offenen Augen durch die Gegend geht. Aber als Bildhauer war er bekannt, die Malerin war die Anna Sophie. Von ihr ist aber nirgends in irgendwelchen Museen etwas erhalten.
Nein, von ihr ist leider gar nichts in Museen, also nichts in Museen ausgestellt. Es ist sehr viel erhalten, das ist aber im Archiv von der Schlösserverwaltung. Und die Bilder, die im Haus sind, die werden natürlich immer gewechselt und sind ausgestellt. Es sind ungefähr 20 Bilder, sind in der Künstlervilla ausgestellt, wechselhaft, da ist sogar eins dabei, das sie noch unter ihrem Mädchennamen gemalt hat. Da kann man auch gut den Unterschied erkennen, wie sie vor der Malschule gemalt hat und wie sie danach gemalt hat. Aber es gibt eine
konventioneller wahrscheinlich, durch die künstlerische Inspiration.
Heller, andere Maltechnik. Aber es gibt ein wunderschönes Buch über das Münchner Künstlerpaar von Thorsten Mahr, das heißt Matthias und Anna Gasteiger. Das ist in der Villa zu erwerben. Von der Bayerischen Schlösserverwaltung ist das Buch herausgegeben und es ist ein schöner Katalog über die Geschichte und über die Werke und über die verschiedenen Lebensphasen der beiden.
Jetzt sind Sie ein Nachfahre und haben gerade die Schlösserverwaltung erwähnt. Das Haus ist nicht mehr im Privatbesitz.
Nein, das Haus ist nicht mehr im Privatbesitz. Anna und Matthias Gasteiger hatten eine Tochter, die hatte keine Nachkommen mehr und ist 1984 verstorben und hat das Ganze dann dem Staat vermacht, mit der Auflage, das als zugänglich für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Nach 10 Jahren, 1994, wurde es dann eröffnet als Künstlerhaus zum Besichtigen. Und ein paar Jahre später oder kurze Zeit später schon als Hochzeitstrauraum sozusagen, kann die Gemeinde es nutzen, muss einen Obolus errichten und kann das nutzen als Trauzimmer, weil in der Gemeinde gibt es nur eine nüchterne Amtsstube zum Heiraten. Und da ist natürlich das Künstlerhaus, bietet sich natürlich für die Uttinger und auch Münchner Bürger oder die im Landkreis sind an zum Heiraten. Man hat diesen wunderschönen Garten, diese wunderschöne Bauernstube, man sitzt mit dem Standesbeamten, mit den Trauzeugen an einem Tisch, die Gäste sitzen rundherum und wenn man rausgeht hinterher und den kleinen Empfang macht und die Gratulationen entgegnet, schaut man auf Andex und erfreut sich.
Und im Sommer ist natürlich am schönsten, dort zu heiraten, und darüber unterhalten wir uns gleich. Hochzeiten gibt es seit wann jetzt? Seit 1994, seit die Villa renoviert ist.
Ja, kurz danach hat es mit den Hochzeiten angefangen. Seitdem gibt es Hochzeiten, also 30 Jahre ungefähr jetzt. Und ja, das ist natürlich ein wahnsinnig schönes Metier, mit dem, wo man damit zu tun hat. Die Leute sind zu 99% guter Laune, sind gut aufgelegt, kommen mit Freude, strahlen, auch wenn es einen Tag regnet und die Hochzeit wird verregnet. Das macht nichts aus, es ist trotzdem wunderschön bei uns. Dann muss man halt den Empfang vielleicht innen abhalten. Ja, es ist einfach schön.
Ist natürlich ein besonderes Ambiente, deshalb haben wir jetzt auch schon so lange über die Familie Gasteiger und über die schöne Villa gesprochen. Natürlich hat sich das rumgesprochen, dass das so eine besondere Location ist, sagt man heutzutage. Und jetzt sind sie natürlich im Sommer immer ausgebucht.
Ja, wir sind sehr schnell ausgebucht. Die Termine werden Anfang September ins Netz gestellt und dann muss man sich bei der Gemeinde anmelden. Das heißt, ab in der Früh um 7 kann man bei der Gemeinde anrufen und versuchen, einen Termin zu ergattern. Also grundsätzlich werden mal ungefähr 50 bis 55 Termine eingestellt ins Netz für das nächste halbe oder für das nächste Jahr, weil wir können ja erst im April anfangen, wenn die Villa oder die Künstlerhaus auch nutzbar ist, wenn es warm genug ist. Und die sind also innerhalb von einer Stunde ausgebucht. Es gibt dann natürlich immer noch ein paar Nachzüglinge, die man reinschieben kann, oder Uttinger, die man natürlich, die die Gemeinde auch reinnehmen muss, weil die ja heiraten dürfen natürlich in ihrem Heimatort. Aber an sich ist es begrenzt so auf plus minus 60 Hochzeiten im Jahr.
Aber es ist was Besonderes. Jetzt, wo wir so viel drüber geredet haben und sie auch Bilder gezeigt haben, kann man sich ja auch im Internet anschauen. Das dürfte ja einer der schönsten Plätze in Bayern sein, um zu heiraten.
Also ich kenne jetzt nicht jede Hochzeitsvilla oder Hochzeitslocation. Ich kenne einige, aber ich finde selber, es ist eine der schönsten. Ich habe selber da geheiratet.
Wie schön.
Vor 14 Jahren. Und es ist einfach ein schönes Haus. Es ist innen der Raum. Der Trauraum ist sehr gemütlich. Der strahlt eine Wärme aus, eine Gemütlichkeit. Man sitzt in kleinem Raum zusammen. Es ist sehr persönlich. Es gibt einen Herrgottswinkel in der Bauernstube. Darunter ist die Eckbank und der Bauerntisch mit den zwei Stühlen fürs Brautpaar. Auf der Eckbank sitzt die Standesbeamtin und die Trauzeugen. Und die Gäste, wie gesagt, dahinter auf Stühlen. Und ja, es ist eine schöne, sehr private Atmosphäre.
Und was ist Ihre Rolle dabei?
Meine Rolle ist, dass ich die Gäste also im Vorfeld berate. Die viele rufen inzwischen an, sagen, sie heiraten da, auf was sie achten müssen. Dann gebe ich ihnen ein paar Tipps, ob sie Musik wollen.
Auf den richtigen Partner erstmal.
Ja, den richtigen Partner, da rede ich dann nicht mit, oder richtigen Partner. Das muss jeder selber wissen.
Das könnte es eigentlich zusätzlich anbieten.
Könnte ich noch anbieten, aber dann zieht man sich mit Sicherheit dann einen Skiverein bei dem einen oder anderen. Nein, die werden einfach beraten, wie der Ablauf ist. Wenn die Gäste dann kommen, dann begrüße ich die meistens vorm Haus außen. Ich setze dann die Gäste als erstes in den Raum. Den Brautpaar beruhige ich draußen, sage, stellt euch hin, schnauft nochmal durch, schaut euch in die Augen und wartet.
Ihr müsst nur Ja sagen.
Ihr müsst nachher nur Ja sagen. Wie hat meine Mutter immer gesagt bei den Trauungen, sie müssen nur Ja sagen und das tut gar nicht weh.
Den Rest machen wir.
Den Rest macht dann der Standesbeamte und ich, genau.
Schön.
Ja, und wenn dann die Gäste sitzen, dann hole ich das Brautpaar rein. Manche haben dann Musik zum Reingehen. Und es ist dann natürlich immer besonders feierlich, wenn manche Paare haben ja eine Musik, die sie miteinander verbindet irgendwie oder Erinnerungen hat. Oder sie suchen sich eine schöne Hochzeitsmusik aus. Es ist jedenfalls sehr schön, wenn man mit der Musik reingeht. Und dann nehmen die Platz und dann mache ich die Begrüßung. Dann erzähle ich ein bisschen was über das Künstlerhaus, damit die Gäste überhaupt wissen, wo sie hier sind, wer hier gelebt hat, warum die hier gelebt haben und was die gemacht haben, und übergebe dann an den Standesbeamten oder die Standesbeamtin.
Was für eine ehrenvolle Aufgabe. Und ich stelle mir auch vor, in so einem Raum, in dem so viel Schönes passiert, weil alle sind ja in dem Moment ziemlich glücklich, der muss ja dann von einer positiven Glücksenergie erfüllt sein.
Ja, sage ich auch. Ich sage auch immer bei meiner Ansprache, der Raum strahlt auch. Das ist genau richtig, eine positive Energie aus. Und es geht auf das Brautpaar über und hoffentlich auch auf die Zukunft der beiden. Das wünsche ich den beiden natürlich immer. Ob das jetzt das Grundstück ist, das strahlt ja auch eine bestimmte, so ein Karma aus. Das Grundstück hat ein Karma, es ist ein Ruhepol, es hat eine bestimmte Aura, der See dahinter, der Blick von Andex runter, das ist so, ja. Ich glaube, dass es für die Brautpaare schon ein Glücksgefühl ausstrahlt und macht. Nicht nur, dass sie den Partner oder die Partnerin anschauen und glücklich sind, sondern auch das Drumherum gehört auch dazu.
Aber das ist ja auch für Sie eine ehrenvolle Aufgabe. Sie haben es ja von Ihrer Frau Mama übernommen vor einigen Jahren. Sie haben ja beruflich ganz was anderes gemacht gehabt.
Ja, ich habe beruflich ganz was anderes gemacht. Ich hatte immer mit Menschen zu tun. Ich war im Einzelhandel. Und mich eigentlich fast mein ganzes Leben lang nur mit Damenmode beschäftigt. Und wie ich dann in Rente gegangen bin vor 5 Jahren oder 4 Jahren und ein paar Monaten, habe ich das von meiner Mutter übernommen. Meine Mutter ist jetzt 90 und hat das lange, lange Jahre gemacht und hat gesagt, irgendwann mag ich jetzt auch nicht mehr, jetzt kannst das du machen.
Jetzt haben Sie ja wieder mit Damenmode zu tun.
Jetzt habe ich wieder mit Damenmode zu tun, sozusagen.
Ist man immer schick. Und man macht sich immer schicker, habe ich das Gefühl. Also das ist schon, der Dresscode ist jetzt schon sehr anspruchsvoll.
Der Dresscode ist sehr anspruchsvoll und es ist sehr interessant zum Anschauen, wie unterschiedlich natürlich die Menschen sind. Die einen kommen in Tracht, oder viele kommen in Tracht.
Ist ja auch in Bayern.
Ist in Bayern und das passt natürlich auch gut zum Grundstück und zum Haus und zum Ambiente. Aber nachdem viele heute nicht mehr kirchlich heiraten, wollen sie in Weiß kommen. Dann kommen natürlich schöne weiße Kleider, Hochzeitskleider, ganz opulente. Also es ist sehr, sehr breit gefächert. Manche auch in der kurzen Hosen, haben wir auch schon gehabt.
Ich glaube, es war kaum mehr jemand, der nicht Standesbeamter ist, auf mehr Hochzeiten als Sie oder Ihre Mutter.
Wahrscheinlich nicht, genau, außer Standesbeamte noch. Also das ist, ja.
Und Sie richten sich natürlich dann auch nach dem Dresscode, Tracht ja, oder elegant.
Ja, wenn ich es vorher weiß, wenn es das Brautpaar vorher sagt, dann ziehe ich auch Tracht an und ansonsten natürlich einfach schön.
Und die Dekoration passend. Gibt dann das Brautpaar vor oder machen Sie
es
dann auch den Ort?
Nein, das mache ich selber. Das mache ich selber passend zum Haus. Es gibt einen Stehtisch dann außen und einen Gläsertisch und da stehen immer frische Blumen, je nach Jahreszeit dann. Und innen gibt es einen Tischläufer über den Trautisch und eine Kerze, die brennt. Und dann liegt daneben der Brautstrauß. Die Bräute haben ja fast immer einen Brautstrauß und der wird dann dazugelegt. Und das Ringkissen oder die Ringschachtel und...
Was für ein ungewöhnlicher Beruf auf Sie zugekommen ist. Ihre Mutter hat das ja auch mal übernommen. Das ist ja, das macht man einfach aus Freude, diese Villa zu öffnen zu einem schönen Zweck.
Genau. Das ist das Schöne, dass die Villa offen ist für eigentlich für jedermann und zu einem schönen Zweck. Und ich glaube, das macht es auch aus. Damit lebt auch ein Haus. Ein Haus braucht auch Menschen. Es müssen Menschen drin verweilen, drin leben, sich bewegen, was stattfinden. Also ein Haus, das nur leer ist und irgendwo steht, ist es irgendwann auch tot. Und somit ist es einfach, lebt das Haus auch. Und die Geschichte lebt natürlich weiter dadurch auch. Man erzählt ja die Geschichte von den Gasteigers. Damit lebt auch die Geschichte weiter.
Ich finde es ja auch immer so spannend, wie sich Paare ganz oft zufällig auch kennenlernen, zusammenkommen und wenn es gut läuft, den Rest des Lebens Hand in Hand verbringen. Ich finde es für Sie ja auch so schön, so stelle ich es mir vor, all diese Paare kennenlernen zu dürfen.
Das ist sehr spannend und da muss ich zugeben, also nachdem ich meine Ansprache gehalten habe oder meine Eröffnungsrede, dann übergebe ich ja an die Standesbeamtin oder den Standesbeamten. Und dann macht er das ganze Zeremonielle, also das Amtliche, und der hält natürlich auch eine Rede oder die. Und dann lausche ich immer ein bisschen, wie die Brautpaare sich kennengelernt haben. Und das ist sehr lustig. Vor 10, 20 Jahren, wenn die sich durchs Internet kennengelernt haben, haben wir das nicht gesagt oder nur so unter vorgehaltener Hand. Die haben im Internet. Und inzwischen haben wir wirklich ganz viele Brautpaare, sehr viele sogar, die ganz offen sagen, ja, wir haben uns im Internet auf Tinder oder was es sonst noch für Portale gibt, kennengelernt. Das ist also völlig zeitgemäß eigentlich.
Und nachdem wir beide, wie wir festgestellt haben, sehr gerne Operette mögen, kann man nur sagen, die Liebe ist eine Himmelsmacht. Wir unterhalten uns gleich weiter nach den 11er Nachrichten über Hochzeiten, wie sie früher waren, wie sie heute sind und was alles dazugehört, um es in Anführungsstrichen richtig zu machen.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehrenfreude, mit Stefan Schreit zu ratschen, und Sie begrüße ich auch ganz herzlich. Heute geht's um die Villa Gasteiger am Ammersee in Holzhausen. Eine Künstlervilla mit einer faszinierenden Geschichte, in der seit fast 30 Jahren oder seit über 30 Jahren nun Hochzeiten stattfinden. Und Hochzeiten können was Wunderbares sein. Erstmal an diesem schönen Ort. Und zweitens, alle, die sich dort versammeln, sind zumeist bester Laune, und in dem schönen Ambiente in der Künstlervilla Gasteiger heiraten zu dürfen, das ist ein besonderes Ambiente und eine besondere Gelegenheit, Ja zu sagen. Und darüber unterhalten wir uns gleich weiter. Ich kenne noch einen Hochzeitsfilm aus den 50er Jahren von meiner Familie und war ganz erstaunt. Die Großonkel und Großtanten, da war ich ja logischerweise noch nicht auf der Welt, waren ganz schön aufgemaschelt mit Pelzstolern, Abendkleid und schönen alten
lange
Autos.
Kleider.
Und so ist man dann erstmal in die Kirche gefahren. Vorher schon ein Standesamt und dann in Kirche. Jetzt ist es ein bisschen anders. Die meisten Leute heiraten nicht mehr kirchlich, oder wenn, dann als Event. Standesamt besucht. Die standesamtliche Hochzeit ist eigentlich die größte Veranstaltung.
Ja, inzwischen ist, glaube ich, also zumindest bei den meisten, es gibt natürlich schon noch einige, die kirchlich heiraten, aber zum Glück dieser Trend, den es ja auch mal gab, dass man dann extra in die Kirche wieder eingetreten ist, um kirchlich zu heiraten, nur um die Kirche als Eventraum zu nutzen, und dann wieder ausgetreten ist, das ist, glaube ich, nicht mehr so der Fall. Es wird jetzt dann einfach das Standesamt als Haupttag für die Hochzeit genommen. Vielleicht gibt es noch eine freie Trauung danach.
Was man ja eigentlich bei dem schönen Ambiente von der Künstlervilla Gasteiger gar nicht mehr braucht. Das hat ja oft damit zu tun, dass man einfach einen schönen Ort finden möchte mit einem Trauredner. Aber so kann das Standesamt ja auch leisten in Ihrem Fall.
Ja, das stimmt natürlich. Wobei das Problem ist, dass das Standesamt natürlich auf 20 Personen begrenzt ist. Mhm. Der Raum ist ja klein, die Bauernstube ist wirklich wie eine Bauernstube, und es haben einfach nur 20 Personen Platz, und viele stellen sich natürlich eine Hochzeit groß vor mit 60, 70, 80 Leuten, und das ist einfach nicht möglich. Also entweder treffen die sich dann oder kommen dann die anderen Gäste in das Hochzeitslokal, wo gefeiert wird, oder sie feiern einfach nur klein. Also das Standesamt ist wirklich auf 20 Leute begrenzt. Und das ist auch die schönste Personenzahl. Also je kleiner, ich sage immer so zwischen 15, 16 und 20 ist eigentlich die angenehmste Zahl, mhm, auch an Personenzahl, auch für das Brautpaar. Die haben Zeit für sich, die haben Zeit für die wenigen Gäste, die können den Moment, den Tag genießen. Es ist ja der Moment oder der Tag der beiden.
Aber es hat sich ja ziemlich geändert. Sie haben es ja schon mitgekriegt bei Ihrer Frau Mama. Man hat ja früher überschaubar geheiratet, wobei, das weiß ich auch noch, das war eine Katastrophe, wenn man dann die Tante nicht eingeladen hat, da war der Familienkrach schon vorprogrammiert. Für so ein Brautpaar gilt es ja schon bei der Einladung, an möglichst viele zu denken, damit ja niemand beleidigt ist. Und ich glaube, das ist das Komplizierteste. Also werden es halt dann immer mehr. Und man lädt ja auch immer Einzelpersonen ein, die dann einen Partner oder Partnerin haben, dann werden es Paare, und dann wird es halt immer mehr.
Ja, das ist natürlich bestimmt für viele so ein Tanz auf dem Vulkan, dass sie sagen, okay, wen lade ich nicht ein, oder ist der wirklich oder die wirklich so wichtig, oder gerade wenn die Personenzahl begrenzt ist. Das gleiche Thema ist es natürlich mit Kindern. Leben Kinder mit ein oder nicht? Viele sagen ja inzwischen, ich will eine Hochzeit ohne Kinder. Ich meine, das muss jeder für sich entscheiden, wie er das machen möchte. Im Großen und Ganzen ist es eigentlich, wir haben eigentlich nie eine Panne oder bis jetzt wenig Pannen gehabt, die passiert sind auf der Hochzeit, wenn, dann sind es Kleinigkeiten. Aber die Art der Feierlichkeit ist schon sehr wichtig. Man merkt schon einen Unterschied auch immer, wie jeder feiern will. Mache ich es klein, mache ich es persönlich, mache ich es nett, oder will ich es ganz pompös und will ich alles geregelt haben von der ersten bis zur letzten Minute, was sowieso nicht geht, weil es kommt immer anders, wie es ist. Mhm. Wir hatten vor kurzem eine Hochzeit, da ist die Trauzeugin auf der falschen Seeseite gewesen. Die hat sich auf einmal in Herrsching wiedergefunden.
Gott. Die Arme.
Die Arme, genau. Ich habe die dann mit dem Telefon so geleitet, dass sie möglichst schnell rüberkommen ist. Und die kam wirklich noch, gerade noch im letzten Moment, wie wir angefangen haben, ist sie zur Türe reingerauscht. Und sonst hätte man Ersatz oder hätte das Brautpaar einen Ersatztrauzeugen benennen müssen. Mich zum Beispiel, genau.
Wie oft waren Sie schon Trauzeuge?
Noch gar nicht so oft. Ich wurde gar nicht so oft gefragt. Hinterher werde ich manchmal gefragt, ach, wir hätten sie auch nehmen können. Aber bis jetzt hatte ich das Vergnügen in sehr überschaubarem Maß.
Das ist auch eine gewisse Verantwortung. Das ist ja so eine Art Patenschaft, dass man sich auch darum kümmert, ob die Ehe funktioniert.
Ob das funktioniert und rechtzeitig einschreitet, wenn was nicht funktioniert.
Aber das sind ja nur kleine Pannen. Gab es schon größere Pannen, dass jemand abgesprungen ist vor der Hochzeit, so wie in den Filmen?
Ja, also ein Paar, oder das heißt ein Bräutigam ist abgesprungen eine Woche oder 5 Tage vor der Hochzeit. Ich glaube, das Brautpaar, was man rausgehört hat, der Bräutigam hat angerufen, hat gesagt, die Hochzeit am kommenden Samstag findet nicht statt. Und natürlich hat man dann gefragt, warum. Und dann hat man festgestellt im Gespräch, dass das Brautpaar sich so über die Art der Feierlichkeiten und über den Aufwand so in die Haare bekommen hat, dass er gesagt hat, nee, das hat dann doch keinen Sinn, wenn das so wichtig ist, dann lassen wir das lieber bleiben. Die Standesbeamtin hat dann angeboten, oder wir beide, ob wir den Termin nicht verschieben sollten, vielleicht auf Ende des Jahres oder auf ein paar Wochen später, bis sich die Wogen geglättet haben. Und da hat der Bräutigam gemeint, nein, das glaubt er nicht, der ist inzwischen schon ausgezogen. Also wir können den Termin freigeben.
Aber das ist der Extremfall.
Aber das war wirklich ein Extremfall. Ansonsten, ja, es gibt natürlich Paare, wir hatten schon mal, dass jemand die Ringe vergessen hat.
Ach, das, glaube ich, ist gar nicht so selten.
Das ist gar nicht so selten. Wir hatten ein größeres Drama, hatten wir mal, dass der Bräutigam den Brautstrauß vergessen hat. Und die Braut war helllos aufgelöst und hat also wirklich geweint. Und das war also, wir haben dann den Bräutigam zur Seite genommen, dass das nicht eskaliert. Und haben dann mit der Braut versucht zu reden, der Fahrer und ich. Und haben dann gesagt, ja, es ist ja nicht so schlimm. Und
Sie haben auch Blumen im Garten.
Wir hätten Blumen im Garten. Und dann kam der Fahrer auf die glorreiche Idee, wir nehmen das Gesteck, was auf dem Auto ist, und geben das der Braut in die Hand als Brautstrauß. Damit hatte die Braut, die war zufrieden für den Moment, hatte aber einen überdimensionalen Brautstrauß, der von der Hüfte bis zum Boden ging.
Auf Fotos spektakulär. Fotos sind ja auch ein Thema. Früher hat halt der Onkel Harry einen Schnappschuss gemacht und versucht, das Brautpaar festzuhalten. Oder vielleicht hat noch jemand so einen Schwarz-Weiß-Film ohne Ton gedreht. Und jetzt sind ja Drohnen dabei, also nicht im Standesamt selber, aber beim Raus- und Reingehen. Und alle zücken ihr Handy. Und es ist schon jetzt mit dem Festhalten buchstäblich, wie so eine Hochzeit stattfindet, ist schon ein bisschen extrem geworden.
Ja,
das können Sie besser beurteilen.
Ja, das ist wirklich extremer geworden. Extrem weise, das ist so ein leicht negativ behaftetes Wort. Das ist
intensiver.
Halt schon intensiver, genau, das ist ein schöner. Und es gibt fast immer einen Fotografen und es ist dann immer schade, wenn der Fotograf das Brautpaar Regie führt und sagt, stellt euch da hin und geht jetzt weg und kommt zu dem Baum und vor das Fenster. Die Gäste wollen feiern, die wollen das Brautpaar umarmen, wollen mit denen reden, wollen die Ringe anschauen und so weiter. Ich finde immer ganz schön, wenn der Fotograf das Gespür hat, sich im Hintergrund hält, einfach Fotos macht, Schnappschüsse macht. Das ist ja heutzutage kein Problem mehr. Man kann ja einfach die Hälfte oder mehr wie die Hälfte wieder löschen. Früher hat man 30 Abzüge gehabt und hat aufpassen müssen, dass die wirklich alle gut sind, weil es sonst teuer war. Und heute löscht man halt die ganzen Bilder wieder. Und ja, Drohnen sind nicht erlaubt über dem Grundstück. Es ist ja ein öffentliches Parkgrundstück, also Drohnen sind nicht erlaubt. Die Anfrage haben wir natürlich auch. Genauso wie einfach Reis und Blumenblätter nicht erlaubt sind. Es gibt Kieswege vor dem Grundstück und da würden jetzt da Blumenblätter gestreut werden, wird der Gärtner kriegt am nächsten Tag dann einen Anfall, wenn er dann die ganzen Kieswege von den Blütenblättern und vom Reis befreien muss. Also das ist nicht erlaubt. Aber da gibt es einen Flyer, das erfahren die Brautpaare vorher, was man darf und nicht darf. Das ist auch nicht anders wie in der Mandelstraße, darf man auch nicht anders, es ist halt ein öffentliches Gebäude.
Also die Mandelstraße ist das berühmte Münchner Standesamt, das sehr schön ist und wo man davor wirklich warten muss, dass man Platz kriegt, um fotografiert zu werden, weil das nächste Brautpaar dann schon wartet.
Die Mandelstraße hat natürlich das ist auch ein sehr schönes Gebäude, aber der Trausaal ist nicht besonders schön. Das ist halt eine Amtsstube. Also das ist natürlich in der Künstlervilla schöner. Das ist halt die Bauernstube.
Ja, In meinem Alter ist man kaum noch auf Hochzeiten. Sie den ganzen Sommer über. Schauen Sie, wie schön das ist.
Ich bin ungefähr 60 Mal im Jahr auf einer Hochzeit.
Wie sich die Hochzeiten aber geändert haben, eben auch durch soziale Medien, dass es alles so perfekt sein muss, darüber unterhalten wir uns gleich weiter. Es geht ja um die Liebe und darum haben Sie so eine schöne Aufgabe, Stefan Schreit, Liebespaaren den Weg schön zu machen in ihre schöne Villa, damit sie auch einen schönen Tag und eine schöne Trauung haben. Und sie sehen bestimmt in viele strahlende Gesichter bei all diesen Hochzeiten.
Ja, ob ich den ganzen Weg schön machen kann, das weiß ich natürlich nicht. Ich kann zumindest den Start auf den Weg versuchen, schön zu machen.
Den Rest muss man dann selber gehen.
Den Rest muss das Brautpaar oder Ehepaar, ist es ja, wenn sie zur Türe rausgehen, selber machen.
Hat sich schon mal jemand Operette gewünscht, weil wir gerade über die Liebe...
Nein, ich glaube, die Brautpaare sind im Regelfall doch alle recht jung und da sind die Operettenbegeisterten, glaube ich, eher weniger. Wobei wir vor ein paar Wochen hatten wir ein sehr nettes Brautpaar, die waren gut über 70 und hatten schon einen gut erwachsenen 50-jährigen Sohn dabei und haben in dem Alter festgestellt, jetzt können wir eigentlich heiraten.
Es ist der Bub aus dem Gröbsten draußen.
Es ist so nach dem Motto. Und es war eine sehr nette, es war eine sehr kleine, intime Hochzeit, es waren bloß 10 Leute und es war aber eine sehr nette und eine schöne Begegnung und sehr schöne Hochzeit.
Und der Bub war nicht mehr unehelich, die Eltern haben dann geheiratet.
Der Bub hat endlich seine Eltern verheiratet unter der Haube gehabt, genau.
Ist aber auch oft so, dass man erst heiratet, wenn Kinder schon auf der Welt sind. Das ist bestimmt auch schön bei den Trauungen, wenn dann das Brautpaar seine Kinder dabei
hat. Ja, das gibt es natürlich öfters, dass kleine Kinder dabei sind, noch im Kinderwagen oder im Babywagen oder 2 oder 3 Jahre alt sind. Oder wir haben auch schon Brautpaare gehabt, die haben schon 3 oder 4 Kinder und gesagt so, mich hat vorhin letztes Jahr mal ein Vater angerufen und gesagt, er möchte es heiraten, ob er einen Termin bekommt. Und dann haben wir eben gesucht, ob wir noch einen Termin freikriegen für ihn oder mit reinschieben können. Und dann hat er gesagt, er hatte nämlich schon 4 Kinder. Dann haben wir gesagt, ja, jetzt wird es allerdings höchste Zeit. Sie kriegen wir auf jeden Fall unter. Weil das kann man nicht verantworten, dass die Kinder immer noch die Eltern in sogenannten geschlamperten Verhältnis leben.
Aber wir haben schon mehrfach angesprochen, dass es alles jetzt immer perfekter sein soll und perfektionierter und dass es ziemliche Vorgaben gibt bei den jungen Leuten. Die einen haben so und so geheiratet, dann können wir es jetzt nicht drunter machen und man braucht die Geschenke und man braucht das und man braucht einen Profifotografen und das ist schon ein bisschen so eine Hybris, dass man vielleicht nicht die anderen übertrifft, aber auf Augenhöhe so heiratet, wie es die anderen gemacht haben. Hat sich das ein bisschen verändert im Vergleich zu früher
und heute?
Ja,
das hat sich schon ein bisschen verändert und man merkt es, die Brautpaare oft anfragen, was sollen sie an Deko machen, können sie die Brautstühle schmücken oder Hussen mitbringen oder den Brunnen, der vorm Haus ist, schmücken. Und ich sage immer, nein, sie brauchen eigentlich gar nichts, weil das Haus und der Raum und das Grundstück und der Blick, das genügt eigentlich, das ist so viel Ambiente und so viel Schönes, dass man nichts mehr dazu braucht und den Tischschmuck für den Stehtisch und so weiter, den kriegen sie sowieso gestellt, genauso wie die Gläser zum Anstoßen von uns und mehr brauchen sie gar nicht machen. Das reicht, wenn sie beide glücklich und zufrieden kommen, wenn ihre Gäste strahlen und sie strahlen, dann ist Schönheit genug im Raum.
Das ist ja auch angenehmer für das Brautpaar.
Genau.
Wieder ein Punkt weniger, um den man sich kümmern muss.
Ein Punkt weniger, um den man sich kümmern muss, den man organisieren muss. Es ist eben, manchmal muss man was organisieren. Es gibt schon auch Brautpaare, wo die Eltern vielleicht geschieden sind, der eine Elternteil einen neuen Partner hat. Dann muss man organisieren, wie die sitzen, weil die sich nicht mehr ganz grün sind. Das sind dann halt die anderen Geschichten, aber an sich wirkt das Ganze nach außen einfach schön.
Haben die manche Personen dann schon ein zweites Mal bei der Trauung gesehen? Natürlich nicht in der Konstellation
wie beim ersten Mal. Nein, das haben wir noch nicht gehabt. Ich glaube, das würde auch keiner machen.
Also dann zweimal am selben Platz.
Mit dem nächsten Partner oder mit der nächsten Partnerin wieder ins gleiche Standesamt geht, das wäre jetzt auch...
Werden Sie dann selber sehr nachdenklich und denken, hoffentlich geht's gut bei denen oder ich wünsche Ihnen alles Gute. Es ist ja schon ein berührender Moment, wenn man Ja zueinander sagt und zu Familie und zu einem gemeinsamen Leben.
Ja, es ist immer ein berührender Moment, auch wenn man es so oft macht. Und manchmal denkt man natürlich, wenn das ein sehr ungleiches Paar ist oder wenn man denkt, Also von außen ist es ja immer natürlich ein Gefühl von außen. Man schaut dann nicht direkt, nein, so lange kennt man die Brautpaare ja nicht. Die passen eigentlich gar nicht zusammen. Dann denkt man schon, hoffentlich geht es gut und wünscht man ihnen natürlich. Aber eigentlich bei 99% sagt man, ach, das ist toll, die strahlen miteinander. Viele erzählen ja die Geschichte, die kennen sich von Kindheit oder kennen sich schon 10 Jahre und sind immer noch glücklich und happy und machen viel miteinander und denkt man, ja, das geht gut bei denen.
Was für ein Glück, seinen Lebensmenschen zu finden.
Ja, das ist wirklich ein Glück. Das ist ja nicht jedem beschert. Und das ist wirklich ein Glück. Und ich glaube, das Glück muss man auch festhalten. Wobei man natürlich auch dann arbeiten muss. Also eine Ehe ist ja keine feste Geschichte. Man muss an der Ehe natürlich immer arbeiten. Das heißt, es ist eigentlich, wie hat Kerkeling mal gesagt, die Ehe ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Man muss immer was dafür tun, man muss immer offen sein, man muss offen sein fürs Gespräch, für die Kommunikation und man muss sich, was sagt der Standesbeamte immer oft bei der Hochzeit, überlegt. Man muss sich gut überlegen, ob das ein Mensch ist, mit dem man ein Leben lang reden und lachen kann.
Vor allen Dingen lachen, miteinander reden
so
und lachen.
Genau, dass man auch mit nach 20 Jahren, nach 30 Jahren Ehe immer noch miteinander lachen kann und Freude hat und vielleicht auch Blödsinn im Kopf hat.
Was Sie sagen, das habe ich mir lustigerweise vorgestern Abend gedacht. Ich wohne seit vielen Jahren in einer Wohnung und wenn ich auf dem Balkon bin und schräg gegenüber auf dem Balkon, höre ich abends immer ein Paar, das schon genauso lang da wohnt wie ich, also über 30 Jahre, leise miteinander ratschen und lachen. Und dann freue ich mich drüber und denke, die haben sich nach so vielen Jahren immer noch was zu erzählen und können immer noch miteinander oder vielleicht auch übereinander lachen. Und das immer ganz leise auf dem Balkon mit Kerzenlicht und Wein.
Ja, das ist doch
und das
süß.
Berührt mich immer ja, so. Wunderbar. Was Sie sagen, ist wirklich schön. Es ist viel Arbeit. Und vielleicht findet man den Lebensmenschen, mit dem man reden und lachen kann.
Ja, genau. Ich sage auch manchmal bei meiner Antrittsrede, das Künstlerehepaar, das hier gelebt hat, hat natürlich auch eine verrückte Ehe gehabt oder eine verrückte langjährige Ehe geführt. Deswegen waren sie Künstler. Künstler sind ja immer ein bisschen verrückt. Sonst wären sie, glaube ich, keine Künstler. Dann wären sie eben Buchhalter oder Mathematiker. Und ein bisschen Verrücktheit gehört zum Leben. Und das muss sich jeder auch zugestehen. Und soll er sich auch beibehalten. Es ist so, ja, ich mag das auch gerne, wenn ich Leute sehe. Und ich kann das zum Glück mit meinem Partner auch, dass wir viel lachen und viel, wir reden viel und wir lachen viel.
Das ist aber auch, glaube ich, auch ein Kunstwerk, so wie Matthias Gasteiger seine Skulpturen geschaffen hat, so ist auch eine Beziehung wie eine Skulptur. Man muss das, was nicht passt, herausarbeiten und irgendwann mal kommt was Schönes dabei raus.
Vielleicht auch nie ganz fertig.
Ja.
Das ist wie die Ehe, vielleicht ist es nie ganz fertig. Vielleicht passiert immer wieder was noch dazu und verändert sich. Und
so viele Hochzeiten in so einer schönen Umgebung, das ist was Besonderes und darüber unterhalten wir uns gleich weiter. Wir schwelgen gerade.
Wir schwelgen in Erinnerungen und Glücksgefühl, genau.
Nein, weil das Schöne ist, ich gehe auch gerne auf Hochzeiten und freue mich für die, die glücklich sind. Und Sie haben auch schöne Dinge erlebt, außer Brautsträußen, die gefehlt haben oder Trauzeuge, die zu spät kamen. Aber so viele Katastrophen hat es gar nicht gegeben.
Nee, Katastrophen hat es nicht so viel
aber
gegeben.
Aber auch keinen Streit vor der Villa.
Nein, Streit hat es auch nicht gegeben, nein. Also da,
gibt's ja danach.
Nein, das haben wir nichts, also nichts erfahren und nichts mitbekommen.
Gibt es denn so bestimmte Rituale? In der Kirche kann man sich ja nach dem richten, was in der Messe los ist. Dann muss man sich dem Ritual sozusagen ergeben. Aber wenn man hauptsächlich die standesamtliche Hochzeit hat, in diesem wunderschönen Standesamt in der Villa Gasteiger, wenn man die standesamtliche Hochzeit hat, dann kann man teilweise seine Rituale selbst bestimmen, weil die eigentliche Zeremonie dauert ja gar nicht so lange.
Ja, das kann man natürlich selbst bestimmen. Ich spreche das mit dem Brautpaar immer ab, aber aus meiner Erfahrung weiß ich einfach, wie es schön ist und wie es auch emotional am schönsten fürs Brautpaar und für die Gäste ist. Und es ist einfach der Ablauf, alle Gäste kommen ja meistens gleichzeitig an der Villa, stehen außen, schauen das Haus an, warten darauf, dass sie aufgerufen werden. Dann begrüße ich die schon mal außen, dann setze ich die Gäste zuerst. Das ist immer wichtig, finde ich, weil dann kehrt Ruhe im Raum ein. Ich finde es komisch, wenn das Brautpaar sitzt und die Gäste dann reingehen, dann ist eine Unruhe, Stühle gerutscht. Mhm. Wer sitzt wo? Wer sitzt in der ersten Reihe? Wer sitzt neben wem? Nein, neben der kann ich nicht sitzen und so weiter. Also das mache ich, kläre ich alles vorher, dann setze ich die Gäste und wenn dann Ruhe ist und dann Musik ertönt und dann hole ich das Brautpaar rein und dann sage ich, schnauft durch, nehmt euch an der Hand und kommt rein und dann ist es für die ein schöner, ruhiger Moment. Die Gäste schauen das Brautpaar an, das reinkommt, können den Augenblick genießen. Dann halte ich meine kurze Ansprache und übergebe an Standesbeamten und dann wird natürlich geklatscht und dann gehen die Gäste durch die Türe raus, gehen nach außen, stehen Spalier, haben vielleicht Seifenblasen in der Hand. Seifenblasen ist auch immer ganz schön. Das ist dann der Ersatz statt Reis oder Blumenblätter. Und wenn die Gäste Spalier stehen, dann kommt das Brautpaar raus und dann werden die von ihren Gästen in Empfang genommen und werden beglückwünscht und dann kommt mein Paar zum Getränke einschenken.
Auch ein schöner Part.
Auch ein schöner Part, genau.
Aber Sie haben auch ganz besondere Erlebnisse. Sie haben gerade in der letzten Musik mir noch erzählt, dass es auch von den Paaren so schöne Ideen gibt, sich etwas zu sagen.
Ja, das können natürlich nicht viele, weil das wirklich sehr emotional ist. Und wir hatten das jetzt erst vor kurzem, dass sich das Brautpaar gegenseitig eine Art Eheversprechen vorgelesen hat, was sie an dem Partner so schätzen und die ganze Zeit geschätzt haben und warum sie Ja zueinander sagen. Und die haben das beides so schön gemacht. Also zuerst hat sie die Braut gesprochen, beziehungsweise dann war sie ja schon Ehefrau, weil sie hat schon Ja gesagt. Ab dem Moment des Ja-Worts ist man ja rechtmäßig verbunden. Also noch vor der Unterschrift, ab dem Moment, wo man Ja sagt, ist man rechtmäßig verbundene Eheleute. Und die Ehefrau hat zuerst das vorgelesen und es war so schön und emotional, dass die ganze Hochzeitsgesellschaft wirklich Tränen in den Augen hatte und nicht zu
so knapp.
Und ich auch sogar als Nicht-Beteiligter habe ich gesagt, oh Gott, ich kann mir das kaum mehr anhören, das ist einfach so emotional und schön. Jede Hochzeit ist ja emotional und eigentlich ist auch jede Hochzeit schön und das war dann ein ganz besonderer Moment nochmal. Und umgekehrt hat dann der Bräutigam oder der Mann eher was vorgelesen, das war auch so wunderschön. Also ein entzückendes Paar und es ging, ich glaube, den Gästen und der Familie sowieso und selbst mir als leicht Außenstehender das Herz auf.
Aber jede Hochzeit ist anders.
Jede Hochzeit ist anders. Manche sind ja lustig, die haben dann andere Musik, man merkt es schon an der Musik, die sind ein bisschen verrückt, die kommen in Gypsy-Kleidern oder in Tracht ist auch wieder anders. Eine Trachtenhochzeit ist auch anders. Das ist eine andere Musik, wie eine feierliche Orgelmusik oder eine. Es ist, jede Hochzeit ist anders. Es ist immer eigentlich auf das Brautpaar zugestimmt. So soll es ja sein. Es ist ja nun jeder Mensch auch anders. Und jeder Mensch muss das so machen, wie er selber möchte. Und einmal hatten wir eine ganz andere Hochzeit. Das Brautpaar wollte der Verwandtschaft und den Freunden der Familie nicht sagen, dass sie heiraten und haben alle eingeladen vor das Gasteigerhaus, um das Museum zu besichtigen.
Was für eine nette Idee.
Es war eine sehr nette Idee und das waren dann, ich glaube, damals 40 Leute, es war noch der Kreis ziemlich groß, damals durften noch mehr Leute auch ins Museum rein oder zur Trauung rein. Und wie die alle da standen, hat das Brautpaar verkündet, so wir heiraten jetzt. Die Standesbeamtin stand schon parat, die hat es natürlich gewusst. Und meine Mutter damals auch, das hat meine Mutter noch gemacht. Und es war im ersten Moment ein Fiasko, weil die Brauteltern sind regelrecht ausgeflippt, weil sie nicht entsprechend gekleidet waren, weil sie sich nicht vorbereiten konnten. Also die Stimmung sank in dem Moment bis sie eher auch gegen Nullpunkt.
Fotograf war auch keiner da.
Also das war eine ganz andere Hochzeit.
Also Sie haben eigentlich nicht so Unrecht. Das klingt natürlich romantisch, aber für die Brauteltern.
Ja, ich glaube, die Eltern oder Geschwister und so wollen sich vielleicht auch mental darauf vorbereiten. Aufmascheln und mental darauf vorbereiten. Mein Kind heiratet jetzt und nicht einfach vor vollendete Tats angestellt werden.
Und ich habe meinen Freizeitlook an.
Genau.
Aber die waren doch bestimmt entsprechend schick, da werden sich doch die anderen schon gewundert
haben.
Die waren entsprechend, genau.
Und meine Mutter, die hat das zweite Mal geheiratet vor einem Jahr und die hat uns auch vor vollendete Tatsachen gestellt, genau.
Ach, die, hat's gleich
die hat uns eingeladen, also die Familie von meinem Stiefvater und uns alle, um ihr 20-jähriges Verhältnis zu feiern. Und wie wir alle da waren am Abend zum Empfang, haben sie verkündet, sie haben heute Nachmittag geheiratet. Die beiden sind alleine aufs Standesamt gegangen und haben sich vom Bürgermeister trauen lassen und von der Standesbeamtin und haben das alleine gemacht und haben dann gesagt, so, und jetzt haben wir nochmal Nägel mit Köpfen gemacht. Wir sind verheiratet.
Aber es war natürlich schlau, es mit einem Empfang zu verbinden, wo man sich ohnehin eleganter
anzieht. So, wo man
anzieht.
Eh ein bisschen, genau.
Das ist schon
und schon vielleicht geahnt hat, es könnte irgendwas kommen.
Also ein Geschenk.
Vielleicht eine Ankündigung.
Ein Geschenk können wir aber schon mal mitnehmen, Reserve, aber ja. Man weiß ja nicht, was kommt. Aber das ist dann auch eher selten wahrscheinlich, dass man so überrumpelt wird.
Ja, das ist eher selten.
Jede Hochzeit ist anders, jedes Paar ist anders und jede Gesellschaft ist anders. Haben Sie da von der Gesellschaft dann schon Unruhe mitgemerkt, eben mit Patchwork-Familien?
Ja, Patchwork-Familien sind natürlich immer ein bisschen unruhig leider. Es tut mir immer fürs Brautpaar ein bisschen leid. Vor allen Dingen, wenn die Eltern, also oder ein Elternteil sich mit dem anderen nicht mehr versteht. Viele haben natürlich jahrelang nicht mehr miteinander gesprochen, weil er oder sie haben einen neuen Partner oder Partnerin und die haben keinen Kontakt mehr gehabt und treffen sich erst wieder bei der Hochzeit des Kindes wieder.
Mhm, auch nicht
und
einfach.
Und das ist dann nicht einfach.
Im
nein.
Kino ist es immer lustig.
Im
aber.
Kino ist es lustig, aber so ist es nicht lustig. Wir hatten auch schon mal eine Hochzeit, wo ich vorher den Stuhlplan schicken musste, damit die Brautmutter weiß genau, wo sie sitzt und wo sie ihr Ex-Mann sitzt mit der neuen Frau, damit sie den nicht sehen muss, was es in einem kleinen Raum schwierig ist, den anderen nicht zu sehen. Das ist ja kein Saal. Also da musste ich vorher den Stuhlplan aufzeichnen und schicken. Das tut mir dann für die Kinder eigentlich leid, weil ich denke mal, das ist die Kinder, ihr Tag, die beide, das ist der eine Tag im Regelfall, oder sollte es so sein, dass man nur einmal im Leben heiratet. Und wenn er dann durch solche Missgeschicke oder Missverständnisse oder nicht verzeihen können, etwas schwierig wird, ist es schade.
Das ist aber dann auch wieder gut, dass jemand wie sie da ist. Das haben sie auf dem Standesamt dann, nämlich nicht, so ein Moderator von dem Ganzen.
Genau,
sozusagen.
Dann versucht die Parteien zu trennen oder irgendwie das auszugleichen. So.
Sind Sie dann noch aufgeregt in Ihrer Funktion, nicht nur als Kastellan, sondern als Hochzeitsbetreuer, wenn Sie wissen, jetzt geht's dann gleich los und jetzt kommt dann das Paar?
Ja, man wird natürlich routiniert. Wenn man es einfach so lange macht, ich mache es jetzt schon ein paar Jahre und oft und man spricht mit den Gästen oder mit dem Brautpaar vorher, aber trotzdem ist es immer noch aufregend, weil es eben jede Hochzeit anders ist und es kann immer irgendwas passieren, es kann immer irgendwas sein. Also und jede Familie, jeder Mensch, jedes Paar, jede Gesellschaft ist anders und jede Hochzeit ist auch anders.
Gab es auch für Sie dann so wie so eine Hitliste der schönsten oder der langweiligsten Hochzeiten? Gab es für Sie so eine besonders schöne, so wie Sie eben erzählt haben, dieses Paar, das sich so schöne Liebeserklärungen gemacht hat nach dem Jawort?
Also eigentlich sind alle schön. Also es gibt eigentlich keine, wo man sagt, die ist nicht schön. Es gibt natürlich auch traurige Hochzeiten. Es gibt Hochzeiten, die heiraten, weil ein Partner vielleicht schwer krank ist und nicht mehr lange zu leben hat, die dann noch aus bestimmten Gründen heiraten. Das ist dann eher eine schwierige Hochzeit. Die sind dann meistens auch eine sehr kleine Gesellschaft. Wie gratuliert man jemanden? Man kann schlecht sagen, ich wünsche euch alles Gute, ich wünsche euch ein langes Leben, wenn einer
vom Tod gezeichnet
und
ist.
Dann, das ist immer so, ja, das betrifft dann, oder es macht einfach traurig, wenn man dann die Leute so sitzen sieht und wenn es eigentlich der schönste Tag im Jahr oder im Leben sein sollte, das gibt es natürlich auch, aber eigentlich sind alle Hochzeiten schön. Es gibt natürlich besonders schöne, die einem, das liegt auch immer an der Gesellschaft. Es gibt auch Hochzeiten, die dann sagen, man hält ja den Empfang bei uns ab. Mensch, das ist so toll gewesen und es war mit Ihnen so lustig und so nett. Kommen Sie doch mit zur Feier noch. Was ich natürlich ahne kann, weil meistens danach noch eine ist und ich will ja nicht die private Gesellschaft noch mitsprengen, aber ja, es kommt schon auch vor, dass man dann spontan sagt, ach, das war so lustig, mit Ihnen gehen Sie doch mit.
Aber es ist doch eigentlich auch eine Art von Verantwortung, aber eine schöne Verantwortung, die Sie haben, dafür zu sorgen, dass der Ablauf bei dieser standesamtlichen Hochzeit in dieser Villa Gasteiger etwas ganz Besonderes ist für das Paar und für die Gäste.
Genau, das sehe ich auch so, dass die heimgehen und sagen, ja, der Ablauf war so, wie ich es mir vorgestellt habe, es ist nichts passiert, es war kein Missgeschick. Das ist letztendlich wie in einem Lokal, wo auch der Ablauf stimmen muss. Und so ist es bei uns halt auch, dass der ganze Ablauf und die Abhandlung, dass es einfach so ist, ja, wie es schön ist. Und dass nichts passiert.
Sind Sie nicht nur der Kastellan der Villa Gasteiger, sondern dann auch der Zeremonienmeister?
Sozusagen, Zeremonienmeister ist ein ganz schönes Wort, das mag ich sehr gerne. Vor allem, das liegt mir, weil ich selber gerne Zeremonienmeister bin, auch im Privaten. Ich decke gerne den Tisch und ich mag gerne Einladungen, ich mag das gerne und ja, es gefällt mir einfach.
Und den Brautpaaren auch die Freude zu machen, dass es so ist, wie sie es sich gewünscht haben oder noch gar nicht gewusst haben, dass sie es sich wünschen.
Genau. Viele sagen, ach Mensch, es ist ja noch viel besser, wie wir es uns vorgestellt haben. An das haben wir gar nicht gedacht. Manche kommen vorher oder rufen an zum Besprechen, dann sage ich, denken Sie an das und an das und an das. Und dann sagen, ach wie toll, gut, dass wir sie haben. An das haben wir gar nicht gedacht.
Wobei die Bräute heutzutage, habe ich das Gefühl, an alles denken. Von dem Geschenk bis für die Gäste bis.
Die denken manchmal zu viel. Die meinen, sie müssen zu viel planen. Man muss auch manches einfach auch laufen lassen. Manches passiert auch im Spontanen und ist im Spontanen schön. Und alles kann man auch im Leben. Man kann im Leben ja eh nicht alles planen. Also, und so einen Tag auch nicht.
Aber schön begleiten lassen. Der Kastellan von der Villa Gasteiger ist heute bei mir zu Gast, Stefan Schreit von der Villa Gasteiger am Ammersee in Holzhausen bei Utting, der aber zusätzlich noch, wie wir gerade das jetzt neu definiert haben, der Zeremonienmeister vom Standesamt in der Villa Gasteiger ist. Und das ist ja mit viel Freude und auch der Verantwortung, den Paaren diesen Moment schön zu gestalten, verbunden. Das hätten Sie sich in Ihrem ersten Beruf auch nicht träumen lassen, oder? Dass Sie dann so eine neue Berufung finden würden.
Nee, das habe ich. Aber ich war beruflich schon immer sehr flexibel und konnte mich in vieles reindenken und mir vieles vorstellen. Und für mich ist einfach wichtig, mit Menschen zu arbeiten. Ich arbeite gern mit Menschen. Ich rede gerne mit den Leuten, ich höre mir gerne die Geschichten an, die Lebensgeschichten, wie sie sich kennengelernt, die Liebesgeschichten, wie sie sich kennengelernt haben, wo die Reise hingeht, wo sie leben, was sie beruflich machen. Ich finde das immer so spannend. Ich finde Familiengeschichten oder Geschichten über ein Ehepaar finde ich immer wahnsinnig schön und ich lese auch gern Bücher drüber und es ist einfach schön. Das ist einfach eine schöne Materie und ja, das berührt einen einfach, da geht das Herz auf und genauso geht einem das Herz auf, wenn man Hochzeiten hat, wo dann die Gäste und das Brautpaar da sitzen und strahlen und in Glückseligkeit versinken. Und besonders schön ist es dann noch, wenn dann, so wie jetzt hier im Radio, wenn dann eine schöne Musik dazu läuft, eine passende, manche haben Live-Musik dabei, die haben jemand aus der Familie, der spielt oder singt oder sie haben jemand engagiert. Mit einer Gitarre oder mit einem Akkordeon oder mit einem kleinen Hammond-Orgel oder elektronischen Klavier. Und das ist immer dann so, das unterstreicht das Persönliche noch.
Und dann ist es manchmal oder fast immer doch der schönste Tag im Leben.
Das hoffen wir doch. Das hoffe ich bei jedem Brautpaar und wünsche ich jedem Brautpaar, dass es der schönste Tag im Leben ist. Wie gesagt, wir haben sehr unterschiedliche Brautpaare, es sind manchmal Altersunterschiede, da sind soziale Schichtunterschiede, wir haben gleichgeschlechtliche Brautpaare, wir haben zwei Frauen, zwei Männer da sitzen, wir haben eigentlich alles und ja.
Es geht um die Liebe und das gemeinsame Leben und das ist doch das Schönste.
Genau.
Ach, schöner können wir es gar nicht abschließen. Ich hoffe, Anna-Sophie Gasteiger und Matthias waren auch ein großes Liebespaar.
Das war bestimmt ein großes Liebespaar. Nee.
Und diese Liebe von allen anderen Leuten ist dann in dieser schönen Villa geblieben mit der schönen Kunst, der schönen Atmosphäre und den schönen Momenten.
Genau, das lebt einfach weiter. Das Haus lebt mit der Liebe und mit dem Paaren weiter.
Und ich bedanke mich für einen schönen Ratsch über Kunst, Kultur, Natur, Bayern und über die Liebe. Vielen Dank,
Stefan. Ich bedanke mich auch. Es hat mir Freude gemacht.
Wie viele Hochzeiten gibt es denn noch?
Dieses Jahr noch 15 haben wir noch.
Schön. Hatte die Ehre.
Habe die Ehre.